Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Pflegefamilien Deutschland. Heute darf ich mit dem Diplompsychologen, Psychotherapeuten und Supervisor Oliver Hardenberg sprechen. Herzlich willkommen, Herr Hardenberg.
Guten Tag, Herr Kasper.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie beschäftigen sich nämlich seit vielen Jahren mit Themen rund um Pflege- und Adoptivfamilien. Und zwar einmal, weil Sie das eben als Psychologe und Psychotherapeut tun, aber eben auch, weil Sie selbst mit Ihrer Frau Jutta Hardenberg Pflegefamilie sind.
Ja, das stimmt.
Genau, und wir wollen heute sprechen über den guten Grund von Pflegekindern. Und darüber haben Sie mit einem Team von Mitarbeiterinnen ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wir haben gute Gründe«. Und in dem Buch geht es darum, dass anhand von Geschichten von Pflegekindern aufgezeigt wird, welche guten Gründe es denn in der Biografie von Pflegekindern geben kann. Und in dem Buch haben mitgewirkt als Illustratorin Anna Rodriguez, als Kinderbuchautorin Imke Stotz, als Fachlektor Michael Greive, als Lektorin Susanne Koch und vom Institut für Adoptiv- und Pflegefamilien Münster, Jutta Hardenberg, Doris Butnick und Patrick Wert. Und ich habe das Buch gelesen und kann sagen, das Buch lädt wirklich da schon zu ein, die Geschichten als Chance zu sehen, die Pflegekinder besser zu verstehen und damit Perspektiven zu eröffnen, positive, heilende, korrigierende Erfahrungen mit eher schwierigen Gefühlen wie zum Beispiel Angst, Wut oder Trauer zu erleben. Und wir haben im Rahmen der Vorbereitung, Herr Hardenberg, was Besonderes besprochen. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen in den Podcast eine kleine Lesung integrieren. Und dazu konnten Sie gewinnen Herrn Jörg Holzapfel. Er ist ehemaliger Radiosprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim privaten Jugendhilfeträger Freistil in Münster. Er wird uns nämlich mit seiner tollen Radiostimme eine Geschichte vorlesen. Und dazu dürfen alle Hörerinnen gespannt sein. Wenn Sie vielleicht etwas über die Entstehung des Buches zu Beginn erzählen, weil ich glaube, die Geschichte zur Entstehung, die ist schon ganz schön spannend.
Ja, das stimmt, Herr Kasper. Und zwar hatte ich über Jahrzehnte mit Frau Müller vom Jugendamt in Hamm im Pflegekinderdienst zusammengearbeitet. Und in unseren gemeinsamen Beratungen, Seminaren war immer wieder Thema so auffällige Reaktionen von Pflegekindern, Verhaltensauffälligkeiten. Und da kam uns so die Idee zu einem Geschichtenbuch. Und das hatte Frau Müller sehr angeregt und mich mehrfach motiviert und Vorbereitungen getroffen. Und dann war es leider so, dass sie erkrankt ist, schwer erkrankt ist. Ich hatte aber Gelegenheit, ihr all diese Sachen noch im Vorfeld zu zeigen vor der Veröffentlichung. Leider ist sie dann gestorben, aber was schön ist, dass ein Teil ihres Lebenswerks auch in diesem Buch weiterlebt und und auch unsere gemeinsame Zusammenarbeit da nochmal darüber deutlich wird. Genau.
Ja, das hat mir gut gefallen auch, dass das erwähnt wird und dass so quasi nochmal jemand gewürdigt wird, der sich wirklich sehr eingesetzt hat auch für den Pflegekinderbereich.
Ja, und das sind ja oft die stillen Helfer im Jugendamt, ja, die ganz viel über Jahre engagiert arbeiten, aber häufig nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber so wichtig sind für die Pflegekinderhilfe.
Genau. Was hat's denn konkret, um mal in das Buch einzusteigen, mit dem guten Grund auf sich? Was genau können sich Pflegefamilien, Pflegeeltern darunter vorstellen?
Ja, wir haben eben gesehen über die Jahrzehnte, dass bestimmte auffällige Reaktionen, Verhaltensweisen oft im Zusammenhang stehen mit den biografischen Erfahrungen der Kinder, die ja vielfach traumatische Erfahrungen waren. wenn ein Kind zum Beispiel schwerwiegende Hungererfahrung machen musste in der Herkunftsfamilie, ist es nicht selten, dass dieses Kind in der Pflegefamilie zum Beispiel Essen versteckt, hortet, Depots anlegt oder stopft, wenn was zu essen da ist. Und da haben wir eben festgestellt, dass es den Kind und auch den Pflegeeltern hilft, das Kind eben zu verstehen, anzunehmen und dass die Pflegeeltern es nicht persönlich nehmen, nach dem Motto, jetzt ist es ein Jahr hier und traut mir immer noch nicht. Es dauert eben lange Zeit, solche schlimmen Erfahrungen zu verarbeiten und diese Verhaltensauffälligkeiten und die guten Gründe können uns dabei helfen.
Und was erleben Sie konkret, wenn Sie mit Pflegeeltern dazu arbeiten?
Also vielfach auch eine Erleichterung, muss man sagen, weil die Neigung, etwas persönlich zu nehmen, und das weiß ich als Pflegevater auch, ist da und ist gegeben. Und wenn das so verstanden wird, entsteht so ein bisschen Abstand zu dem persönlich nehmen und man kann sich ein bisschen mehr auf das Kind einlassen. Und das Kind merkt das wiederum und das fördert auf jeden Fall die Beziehung zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind.
Also eine wirkliche Hilfe und Unterstützung auch im Sinne zur Entlastung. Und wir erleben ja immer wieder, dass es wie nah die Grenze sozusagen ist zwischen persönlich nehmen und dann doch genug Abstand für eine Reflexion zu bekommen. Also oder beziehungsweise Ich wollte sagen, nicht nah, sondern wie schmal der Grat ist sozusagen zwischen diesen beiden Polen.
Ja, das ist eine Gratwanderung. Und hinzu kommt noch, das hat man so über die Jahre dann gelernt, auch von Pflegeeltern, dass manche sich das regelrecht wünschen, schuld zu sein, weil dann könnten sie es richtig machen und es würde für das Kind und die Pflegefamilie gut werden.
Genau, dann nehmen sie nochmal zusätzlich was auf sich sozusagen.
In der Hoffnung, dann können sie es richtig machen, dann wird es besser. Und das können wir korrigieren durch das Konzept des guten Grundes, das erklären und daraufhin auch die Hilfen dann aufzubauen und abzustellen.
Genau. Und Sie haben ja in dem Buch einen erläuternden Teil und dann einen Geschichtenteil, beziehungsweise der Geschichtenteil kommt zuerst und dann kommt der erläuternde Teil. Und in dem erläuternden Teil sprechen Sie von drei zentralen Anforderungen beziehungsweise Chancen. Vielleicht können wir darauf noch mal näher eingehen. Nämlich so die erste Chance ist, die traumatischen Erfahrungen nicht zu leugnen. Was meinen Sie damit genau?
Ja, dass man nicht darüber hinweggeht. Dass, wenn man ein traumatisiertes Kind aufnimmt, muss man sich bewusst sein, dass sich das zeigen wird im Laufe des Zusammenlebens mit dem Pflegekind, dass man das im Kopf hat. Und dann, wenn Auffälligkeiten da ist, dafür offen ist, da einen Zusammenhang herzustellen und nicht so zu tun, als wenn das ein Kind ist, das das alles gar nicht mitgekriegt hat. Wir wissen auch in der Säuglingsmisshandlung, wo das Kind ja keine Bilder im Kopf hat, dass sich das auch über Jahre noch auswirken kann und dass wir eben aufpassen, dass wir diese Erfahrungen nicht verleugnen, sondern sie parat haben und immer wieder mit berücksichtigen.
Was würden Sie empfehlen, wenn eine Pflegefamilie das erste Mal mit so einer Erfahrung konfrontiert wird?
Mit so einer Verhaltensauffälligkeit?
Genau.
Ja, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn Sie selber darüber verunsichert sind, sich Berater auszusuchen und Hilfe zu suchen von Menschen, die sich mit dem Pflegekinderwesen auskennen und nicht normale erzieherische Empfehlungen gegeben werden. Und dass man sich zusammen hinsetzt, wie zum Beispiel bei Essenhorten, dass man sich zusammen überlegt, warum könnte das Kind das so machen, welchen Grund könnte es haben. Haben Sie Informationen aus der Herkunftsfamilie, können wir vielleicht im Nachhinein noch an Informationen kommen, um darüber hinaus dann einzusteigen, in den pädagogischen Umgang mit dem Kind.
Genau, und in der Geschichte, die wir nachher hören, da kommt nämlich deutlich auch ein zweiter Aspekt gut zum Vorschein, nämlich die gefühlsmäßige Qualität für das Kind anzuerkennen.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Ja, wir wissen eben, dass Kinder, die traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, seelische, körperliche Verletzungen in Herkunftsfamilien erlebt haben, dass die das in die Pflegefamilie, in dem Hier und Jetzt der Pflegefamilie übertragen. Und das ist letztlich ein Versuch, sich gesund zu machen, einen Gesundungsprozess einzuleiten. Das heißt, sie unterstellen zum Beispiel den Pflegeeltern, ihr kauft mir nie richtig ein, ihr wisst gar nicht, wann ich Hunger habe, wird wütend, hat Angst, versteckt Sachen, verweigert sich. Das ist die emotionale Qualität. Und wenn die Pflegeeltern diesen Prozess verstehen, annehmen können, dann ist das Kind in der Lage, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Jetzt hat es Eltern, die es annehmen, verstehen, nach Lösungen suchen, zum Beispiel das Essen verstecken in Maßen erlauben, eine Zeit lang und ähnliche Dinge. Und dann ist das Kind in der Lage, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Und dieses Ansammeln von korrigierenden Erfahrungen, wo es eben auch emotional angenommen wird mit Wut und Angst, das ist letztlich das wirklich Heilsame im Pflegekinderwesen.
Mhm. Genau, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, weil es geht ja tatsächlich darum, dass etwas wieder heiler wird, sage ich mal, und dass dann anderes Gefühl, also zum Beispiel Angst oder Wut nicht mehr eine Folge ist, sondern das Kind eine andere gefühlsmäßige Haltung dazu entwickeln kann.
Ja, und Mitgefühl erfährt von den Pflegeeltern, das Ringen der Pflegeeltern darum, dass sie gute Lösungen finden. Das ist all das, was dann das Kind verinnerlichen kann. Und das sind dann korrigierende Beziehungserfahrungen mit Eltern.
Mhm. Genau, und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den Sie sagen, der wichtig ist oder der in dem eine Chance liegt, nämlich bereit zu sein, sich mit den kindlichen Entwicklungen, die damit zusammenhängen, auseinanderzusetzen.
Ja, genau, das sind ja verschiedene Prozesse, dass das Kind überträgt. Dann haben wir Phasen, in denen das Kind dann wieder regressiv wird, wie so ein kleines Kind und nachnähren will, was es vorher nicht bekommen hat. Das sind diese Entwicklungsprozesse, die man dann mit dem Kind in der Integrationstheorie und Arbeit mit dem Kind gehen kann und eben diese korrigierenden Erfahrungen zu ermöglichen, die das Kind dann auch psychisch stabil und gesund machen. Und man kann wirklich sagen, aus meiner Erfahrung, dass wir Kinder mit unvorstellbaren Erfahrungen haben, die es richtig gut geschafft haben im Erwachsenenalter und heute gut dastehen, verheiratet sind, Kinder haben, einem Beruf nachgehen. Also da ist eine Menge möglich, hängt von verschiedensten Faktoren ab, aber das ist eben auch das Schöne dann.
Ja, Herr Hardenberg, und jetzt, wie in der Anmoderation besprochen, eine kleine Lesung mit Jörg Holzapfel. Lassen Sie sich also mitnehmen in die Geschichte von Merle. Und für alle, die noch mehr hören möchten, am Ende der Episode gibt es eine weitere Geschichte, die ebenfalls Jörg Holzapfel vorliest. Also viel Spaß dabei.
Merle und die zerschnittene Kleidung. Johannes und Merle besuchen den Zoo. Hast du das gesehen? Fragt Merle und zeigt aufgeregt auf das Loch, in dem das kleine Erdmännchen gerade verschwunden ist. Wie schnell die sind! Johannes lacht und gemeinsam beobachten sie, wie ein Erdmännchen nach dem anderen im Bau verschwindet. Ich glaube, die machen es sich jetzt erstmal zu Hause gemütlich. Wie wäre es, wenn wir das auch machen? Der Zoo schließt gleich, die Tiere brauchen ja auch mal ihre Ruhe. Und was ist mit unserem Eis? Fragt Merle und zieht Johannes fröhlich hüpfend an der Hand. Oh nein! Ruft Johannes und schlägt sich gespielt die Hand an die Stirn. Das hätte ich ja fast vergessen, wie konnte ich nur? Also, wer zuerst am Eisstand ist, bekommt das Dickste. Doch da ist Merle schon längst kichernd losgeflitzt. Keine Frage, wer das dickste Eis bekommen hat. Auf dem Rückweg bringt Merle Johannes noch das neue Lied bei, das sie gerade im Kindergarten gelernt hat. Und gemeinsam singen sie, bis die Haustür hinter ihnen ins Schloss fällt. »Das war ein richtig schöner Tag«, sagt Johannes lächelnd. »Das machen wir bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Jetzt räume ich erst mal die Küche auf. Und du? Gehst du wie ein Erdmännchen in dein Zimmer und ruhst dich aus?« Merle nickt, läuft in ihr Zimmer und schließt die Tür hinter sich. Nach einer Weile hat Johannes die Küche vor dem Überbleibseln ihrer tollen, selbstgemachten Pizza befreit, die sie vor ihrem Zoobesuch gebacken hatten. Er legt das Geschirrtuch aus der Hand und denkt, merkwürdig still hier. Mal sehen, was sie macht. Er klopft an Merles Tür. Keine Antwort. Vielleicht ist sie ja eingeschlafen. Vorsichtig drückt er die Klinke und öffnet die Tür. Was er sieht, erschreckt ihn. Merle schläft nicht, sie sitzt vor ihrem Schrank. Um sie herum liegen Fetzen von Kleidung. In ihrer Hand hält sie eine Schere und ist gerade dabei, ihr neues Shirt zu zerschneiden. Johannes läuft zu ihr, nimmt ihr die Schere weg. »Kannst du mir mal sagen, was du da machst? Was soll das?« ruft er. Merle antwortet nicht. Ihr Blick ist seltsam verschlossen. »Wir hatten so einen schönen Tag und jetzt machst du so einen Mist. Das verstehe ich nicht.« Merle schweigt weiter und schaut Johannes noch immer nicht an. »Okay, wie du willst. Dann sprechen wir später darüber.« Immer noch wütend geht er raus, legt die Schere auf die Kommode und trinkt ein Glas Wasser zur Beruhigung. Was hat sie bloß? Irgendetwas geht in ihr vor, das ich nicht verstehe. Es muss einen Grund für ihr merkwürdiges Verhalten geben. Doch so viel er auch grübelt, er kommt nicht dahinter. Der Kinderpsychologe, den er deshalb aufsucht, kann ihm schließlich helfen, Merle zu verstehen. Denn sie hat einen guten Grund. Wo Merle früher lebte, hat sich niemand um sie bemüht. Es war egal, was sie machte. Es war egal, dass sie nichts zu spielen hatte. Es war egal, dass in ihrem Zimmer die Tapeten von den Wänden fielen. Niemand kümmerte sich um sie und so war sie oft allein in ihrem trostlosen Zimmer und wurde immer stiller. Merle glaubte, dass sie ein wertloses Kind sei, das nichts Schönes verdient hat und mit dem sich niemand beschäftigen möchte. Und in dem Augenblick, wo es ihr richtig gut geht und sie glücklich ist, erinnert sie sich an ihr früheres Leben. Diese Erinnerung tut ihr so weh, dass sie das Gefühl hat, das Schöne zerstören zu müssen, um nicht an das Schreckliche erinnert zu werden und es erneut spüren zu müssen. Am besten, Sie sprechen darüber ganz offen mit Merle, rät der Kinderpsychologe. Ein paar Tage später bietet sich für Johannes eine gute Gelegenheit, mit Merle zu sprechen. Sie sitzen auf dem Sofa und Johannes klappt das Buch zu, das er Merle gerade vorgelesen hat. Weißt du, Merle, die Sache neulich, nach unserem schönen Tag im Zoo, die habe ich gar nicht verstanden, das wollte ich aber unbedingt. Deshalb bin ich zu jemandem gegangen, der sich ganz gut mit Kindern auskennt. Und der hat mir dann erklärt, warum es für manche Kinder, die Schlimmes erlebt haben, so schwer ist, einen schönen Tag zu ertragen. Merle schaut ihn offen an und es scheint, als freue es sie, dass Johannes sich solche Mühe wegen ihr gibt. Denn würde er sich Rat holen, wenn er sie nicht ernst nehmen würde oder sie ihm nicht wichtig wäre? Während Johannes ihr alles erklärt, spürt er, wie sie sich langsam neben ihm entspannt. Ich glaube, wir lernen beide immer noch dazu. Ich lerne dich besser zu verstehen und du lernst, dass du mir ganz wichtig bist, dass ich mich immer freue, Zeit mit dir zu verbringen. Wie wäre es, wenn wir bald wieder einen Merle- und Johannestag machen, mit dickem Eis und du darfst aussuchen, was wir unternehmen? Merle lächelt und nickt. Dann greift sie nach einem weiteren Buch. Liest du mir noch eins vor?
Ja. Jetzt haben wir ja die Geschichte gehört. Eine Geschichte, wo deutlich wird, was für einen guten Grund es geben kann. Mögen Sie dazu vielleicht noch mal was aufgreifend erzählen?
Ja, also es ist ja so, dass das Kind ja etwas nicht Normales tut, nämlich es zerschneidet seine neue Kleidung. Und jeder von außen, der mit traumatisierten Kindern nichts zu tun hat, würde das natürlich als völlig auffällig oder gar unmöglich beschreiben. Wir wissen jetzt aber im Pflegekinderwesen, dass es so etwas gibt wie das systematische Zerstören schöner Situationen. Und das wird ja hier in dieser Geschichte auch sehr deutlich, wie der Kinderpsychologe dem Pflegevater erklärt, dass das Kind das nicht aushalten kann. Und wir haben hier einen Pflegevater, der eben das macht, was ich vorhin versucht habe auszuführen bei den korrigierenden Erfahrungen. Er kennt die Auffälligkeit als Auffälligkeit, nimmt es nicht persönlich. Er denkt drüber nach, holt sich Hilfe. Ja, will es nicht verdrängen, verleugnen, was das Kind vorher gemacht hat und geht dann ja in so ein Klärungsgespräch mit dem Kind. Und was wir über die Jahre festgestellt haben, dass diese Form des Umgangs mit einem Kind in solchen Situationen auch diesem Kind seine Würde zurückgibt. Es ist ein traumatisiertes, misshandeltes Kind. Es hat viele Ängste in sich, Wut in sich, verhält sich deshalb auffällig, ja, aber tut es in einem verstehbaren Kontext. Es hat gute Gründe und damit geben wir auch traumatisierten Kindern letztlich die Würde zurück, dass es nicht heißt, es ist ein unnormales, unmögliches Kind.
Mhm. Genau, und in der Geschichte hören wir ja auch, wie dann quasi von Seiten von Merle was anderes möglich wird. Plötzlich entsteht auf eine andere Art wieder ein Kontakt, der vorher ja gar nicht so möglich schien, sozusagen.
Genau, ja genau. Und es entsteht auch eine Nähe, finde ich, in der Geschichte. Und das ist eine korrigierende Erfahrung. Sie ist nicht gestraft worden, sie ist nicht angemeckert worden, wie unmöglich bist du, sie ist nicht bestraft worden, sie musste nicht irgendwie was wieder heile machen oder gut machen, sondern hier steht erstmal im Fokus, ja, dass dieses Kind eben schöne Situationen kaum ertragen kann, weil das so schmerzhaft ist.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Wenn wir Bücher besprechen im Rahmen unseres Podcastes, dann taucht immer auch die Frage auf, wie ist denn das Buch von Pflegeeltern oder auch vielleicht von Fachkräften zu nutzen? Oder wie können Sie das gut einsetzen? Was würden Sie da für Hinweise gerne geben wollen?
Ja, also was wir jetzt so mit dem Buch für Erfahrung gemacht haben, ist einmal, dass es auch in Schulungen eingesetzt wird, in der Bewerberschule, Schulung, dass Bewerber sich ein bisschen darauf einstellen können, was sie erwartet. Dass wir es auch auf Vorträgen nutzen oder in Seminaren auch die Jugendamtsmitarbeiter Geschichten vielleicht zeigen, vorlesen, um einfach ein Verständnis für diese Kinder zu wecken, zu helfen, es nicht so persönlich zu nehmen und eben korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen. Und das ist also ein ganz wichtiges Anwendungsgebiet. Dann haben wir ältere Kinder, wo mit denen man einzelne Geschichten lesen kann. Das tue ich auch als Kindertherapeut, die das auch sofort verstehen. Das ist sehr interessant. Also so traumatisierte Kinder könnten Ihnen schon mitten in der Geschichte sagen, wie es zu enden hätte oder sein soll. Und wir haben auch erwachsene Pflegekinder, die es nochmal in so einem Rückblick auf ihr Leben mit den Pflegeeltern gelesen haben. Und da haben wir einige schöne Rückmeldungen zwischen auch bekommen, dass das nochmal schön war, die Zeit so zurückzugehen.
Mhm. Und gibt's einen besonderen Hinweis für Pflegeeltern?
Ja, also ich glaube, dass Pflegeeltern einmal an den Geschichten lernen können, so diese Haltung einem traumatisierten Kind gegenüber, wie man mit dem Kind spricht. Ja, es ist sehr wichtig, dass man nicht immer sagt, das hast du früher bei deinen Eltern erlebt, sondern es ist manchmal hilfreicher zu sagen, es gibt Kinder, die so etwas erlebt haben, dass sie bei Eltern waren, wo sie nicht zu essen oder wenig zu essen bekamen, dass das Kind sich nicht sofort so erschrickt, sondern einfach mit so einer gewissen Distanz gucken kann, was es mit den Geschichten macht. Der Theorieteil erklärt es nochmal. Also wir glauben, dass man da nochmal an seiner Haltung für sich arbeiten kann, wenn ich das mal so formulieren darf, mit Pflegekindern im Alltag hilfreich umgehen zu können.
Ja, ich kann sagen, wir setzen das auch in der Fortbildung von unseren Pflegefamilien ein. Ach, schön. Und die Frau Schmidt, die Akademieleiterin, der gelingt es immer wieder gut, auch diesen Bogen zu schlagen. Und genau, wir haben das Buch mehrfach. Also von daher kann ich das auch tatsächlich sowohl Pflegeeltern als auch Trägern oder Jugendamtskolleginnen tatsächlich empfehlen als eine wirklich gute Bereicherung, weil meine Erfahrung auch zeigt oder als ich das Buch selbst gelesen hat, dass die Geschichten so prägnant und klar sind und dass quasi der Zusammenhang relativ leicht nachvollziehbar ist und dann mit dem unterstützenden Teil aus dem Theoriebereich wird das Ganze quasi rund und diese Einflugschneisen sind ja tatsächlich in der Pflegekinderhilfe ganz oft die Erlebnisse. Also ich finde auch spannend, dass Sie die Geschichten vorangestellt haben und dann erst sozusagen auf der theoretischen Ebene was dazu sagen.
Ja. Ja, das war auch so ein bisschen der Ansatz von Frau Müller damals, dass auf jeden Fall die Geschichten so im Fokus stehen sollen.
Genau, dann übertragen Sie ja auch das Konzept des guten Grundes auf die Fachberatung von Pflegefamilien. Vielleicht können Sie dazu nochmal, weil der Podcast ist ja auch für Fachkräfte, und vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, was da aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung ja günstig ist.
Ja, also man kann zum Beispiel eine bestimmte Verhaltensauffälligkeit, so kennen wir es auch in den Beratungen oder auch wissen wir es aus den Besprechungen mit Jugendamtsmitarbeiterinnen, dass die einzelnen Geschichten, die zu der Pflegefamilie passen, nochmal durchlesen, mit denen besprechen, dass man nochmal einübt, wie kann man eigentlich mit dem Kind sprechen, das ist oft eine große Scheu, ja, wie direkt darf ich sein, wo muss ich aufpassen. Da gibt ja das Buch auch einige Hinweise. Und sonst ist es so, wie ich vorhin schon sagte, dass es also wirklich auf verschiedenen Ebenen in der Vorbereitung, in der laufenden Beratung eingesetzt werden kann, damit die eben die Pflegeeltern schulen können und ihnen helfen können, mit den Kindern gute Lösungen zu finden.
Ja, und Sie entwickeln ja fast auch einen, kann man sagen, eigenen Beratungsansatz daraus?
Ja, es ist so eine Zusammenfassung natürlich all dessen, was es vorher schon gab und was ich selber gelernt habe. Aber ich habe versucht, so Konzepte, Theorien, die da sind, in praktische Konzepte umzusetzen, die gut verstehbar sind. Und deshalb habe ich auch das Konzept des guten Grundes im Pflegekinderwesen genannt, um da so ein Beratungskonzept aufzubauen. Das war eigentlich der Plan.
Wenn Sie als derjenige, der Sie sind, also ja sozusagen Fachmann, der andere Menschen im Pflegekinderbereich begleitet und fortbildet, aber auch als Pflegevater, was würden Sie gerne Eltern oder Familien mit auf den Weg geben, die überlegen, Pflegefamilie zu werden? Was sind so aus Ihrer Sicht wichtige Aspekte, die die mit in ihre Überlegungen nehmen sollten?
Ich würde in der Tat Sie dazu motivieren zunächst, wenn ich das mal sofort so sagen kann, weil das wirklich auch was sehr, sehr Schönes sein kann. Also ein Kind aufzunehmen mit seelischen, körperlichen Verletzungserfahrungen, dem auf dem Weg zu helfen, diesem Kind nach vorne zu kommen, sehen, dass sich Ängste, Symptome, Auffälligkeiten lindern. Das sind sehr, sehr schöne Entwicklungen. Man lernt viel über Menschen und über das Leben durch das Pflegekinderwesen, lernt auch viele Menschen, interessante Menschen kennen. Und es ist auch so eine bestimmte Gruppe von Pflegeeltern, die sich auch so zusammentun und viele ringen so um das Wohl dieser Kinder. Und das ist eine tolle Aufgabe, wenn man das geschafft hat. Man erlebt auch alles, was man sich als Eltern wünscht, auch als Pflegeeltern. Man sieht ja nur Pflegeeltern, wenn man das Bedürfnis hat, Eltern für ein Kind zu sein, und kann mit diesen Kindern, auch wenn sie nicht leibliche Kinder sind, all das erleben, was man sich als Eltern wünscht. Da können feste Bindungen, Beziehungen entstehen. Also das ist eine gute Sache. Und worauf ich immer gerne auch hinweise, ist, dass es gute Gründe gibt, auch ein älteres Kind aufzunehmen. Viele wünschen sich ja anfangs so unbedingt den kleinen Säugling. Aber es gibt auch Gründe, sich für ein 2-, 3-, 4-, 5-jähriges Kind zu entscheiden, weil man dann das Kind viel besser schon mal wahrnehmen kann, die Fachkräfte sich die Passung überlegen können. Also da gibt es auch gute Gründe, das zu tun. Und ansonsten kann das sehr, sehr toll und befriedigend sein. Ich spreche aus Erfahrung, sehe es auch vielfach. Also wenn engagierte Pflegeeltern haben da, wenn die Umstände gut sind, gute Chancen, ja, da eine schöne Zeit mit den Kindern zu verbringen und sie in ein gutes Erwachsenenalter zu führen.
Mhm. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir hatten am Samstag Familientag und da waren so 100 Pflegefamilien da mit ihren Kindern. Mhm. Also wir waren über 200 Menschen und wir haben ein großes Fest gefeiert. Und ja, das ist ja für uns dann auch Gelegenheit, quasi zu sehen, was aus vielen Pflegekindern geworden ist, wie die sich entwickelt haben, wie die vielleicht auch körpersprachlich Dinge übernommen haben von ihren Pflegeeltern.
Ja.
Und das war wunderbar, das zu sehen. Also wie viel Leben und wie viel, ja, Entwicklung und Fortschritt da schon zu sehen ist. Und wie toll der Kontakt quasi zwischen den Eltern mit ihren Kindern ist, aber auch zwischen den Pflegefamilien übergreifend. Und da, ich kann das auch wirklich bestätigen, dass es sich lohnen kann, eben auch danach zu schauen, wie ist es, wenn ein Kind ein bisschen älter ist, wie Sie gesagt haben. Und ich finde toll, dass Sie dafür Werbung machen. Das finde ich sehr wichtig, genau. Das hat eben andere Vorteile im Vergleich zu einem jüngeren oder Kind, was im Säuglingsalter ist.
Mhm. Ja, und was Sie gerade von den Familientreffen sagen, das ist eben großartig, wenn man das so sehen kann über die Jahre, was alles so werden kann, das ist schon ganz beeindruckend. Und das macht auch die Arbeit so interessant im Pflegekinderwesen, so geht es mir jedenfalls. Ich glaube, Ihnen auch.
Ja, total.
Und vielen anderen.
Genau. Ja, ich finde, das ist so eine, wie soll ich sagen, eine besondere Form von Menschen, die sich in einer besonderen Form und Richtung engagieren wollen einfach. Egal auf welcher Seite sie jetzt stehen, ob das jetzt die Fachkräfte im Jugendamt sind oder die Fachberatung oder die Pflegefamilien selbst oder auch die Pflegekinder, oft auch erwachsene Pflegekinder. Wir haben dann auch, machen die Erfahrung, dass es manchmal auch über Generationen geht, also dass dann wieder die eigenen Kinder selbst Pflegefamilie werden.
Ja, es ist spannend. Vor allen Dingen dann, wenn das alles so gut gelingt, motiviert das auch wieder die Kinder und so. Das ist eine schöne Sache.
Genau, in dem Zusammenhang vielleicht, ich frage ja gegen Ende immer auch, was würden Sie denn, wenn man jetzt auch mal das deutsche Pflegekinderwesen anschaut, was würden Sie gerne Pflegefamilien bzw. Pflegekindern in Deutschland wünschen, wenn Sie wünschen könnten, was Sie sich wünschen würden?
Ja, ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht wäre, dass mehr noch gewürdigt wird, was Pflegekinder früher erlebt haben und was für eine unglaubliche Leistung Pflegekinder mit ihren Pflegeeltern als Pflegefamilie leisten müssen. Auch häufig die leiblichen Kinder der Pflegeeltern, die auch einen großen Beitrag leisten, ohne dass das häufig so Anerkennung oder Erwähnung findet. Also die gesamte Pflegefamilie. Also wenn man das mehr würdigen würde durch Politik und Rechtsprechung, das wäre das, was ich mir am meisten wünsche. Ich kann auch sagen, dass ich in meinem Berufsleben sehr viele engagierte Fachkräfte in Jugendämtern kennengelernt habe, die sehr viel für Pflegekinder gemacht haben und sich sehr für sie eingesetzt haben. Das ist auch was sehr Schönes, was ich sehe. Aber der Wunsch geht sicher hauptsächlich in Richtung Politik und Rechtsprechung aus meiner Sicht.
Mhm. Genau, das sehen wir auch immer wieder. Und auch dafür versuchen wir, uns einzusetzen als Fürsprecherinnen im Grunde für das Pflegekinderwesen, damit auch gesetzlich und auch auf der politischen Ebene sich etwas ändert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir sind ja auch jetzt in der letzten Reform gute Schritte getan, aber sicherlich können noch weitere Schritte getan werden. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und das passiert immer alles, weil man eben nicht wahrnimmt oder sogar verleugnet bisweilen, was die Kinder vorher erlebt haben. Dann kommen diese Fehlentscheidungen, Politik und Recht zustande. Würdigt man das und hat das vor Augen, was das bedeutet? Wir haben das oft in den Akten steht, das Kind war bei Drogenkonsum zugegen. Da muss man sich mal überlegen, was heißt das denn für ein zweijähriges Kind, wenn die Eltern Heroin nehmen und das Kind ist dabei. Das sind so die Punkte, die wir immer wieder sehen, sich das praktisch anzugucken, was es für die Kinder wirklich bedeutet hat.
Ja, ich höre, wie Sie quasi sich so ganz stark für die Perspektive der Kinder einsetzen. Und das beabsichtigen Sie ja auch mit dem Buch des guten Grundes. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für das schöne Gespräch und genau und freue mich auf weitere Kontakte mit Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Hardenberg.
Ja, vielen Dank, Herr Kasper. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch und alles Gute Ihnen.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Sarah und der Schmerz. Sarah ist mit Kai auf den Spielplatz gegangen. Hier ist sie gerne. Denn es gibt so viele verschiedene Sachen zum Spielen. Ein tolles Kletternetz, lustige Wippen, Baumstämme zum Balancieren und riesige Reifen von LKWs, auf denen man ganz hoch, fast bis in den Himmel schaukeln kann. Doch am liebsten hat sie das Spielhaus mit der Rutsche. Erstmal hochklettern und dann ist man wie der Wind wieder unten. Das macht so viel Spaß. Immer wieder und wieder will Sarah rutschen. Hui, wie schnell sie ist. Jetzt versucht sie es mal auf dem Bauch. Das geht auch erst gut, doch irgendwie liegt sie schief und als sie unten ankommt, fliegt sie voll Karacho auf den Boden. Sie setzt sich auf und merkt, dass ihre Hose gerissen ist und ihr Knie blutet. Kai hat den Sturz von der Bank aus beobachtet und kommt schnell angelaufen. Sarah, hast du dir wehgetan? Dann sieht er ihr blutendes Knie und sagt, komm, ich helfe dir. Doch anstatt zu weinen und sich trösten zu lassen, dreht Sarah ihm den Rücken zu und wehrt ihn ab. Ihre Stimme ist voller Wut. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich kann das alleine. Ich brauche dich nicht. Hau ab! Geh endlich weg! Okay, sagt er und steht wieder auf. Wenn du das möchtest, setze ich mich da vorne auf die Wiese. Sarah sieht ihm genervt nach. Dann schaut sie auf ihr Knie. Da ist nicht nur Blut, sondern auch Sand. Das piekst und sieht ein bisschen eklig aus. Erstmal pusten, denkt sie. Das Aua ganz weit wegpusten und dann schnell an was anderes denken. Das macht sie immer, wenn sie sich wehgetan hat. Nur nicht weinen, besser leise sein. Wenn sie früher weinte oder sich wehgetan hatte, kam niemand, um ihr zu helfen. egal wie laut sie weinte. Im Gegenteil, manchmal wurde sie sogar geschlagen, wenn sie jammerte. Manchmal sogar richtig doll. Also sagte sie aus Angst keinen Mucks mehr, machte sich unsichtbar und verkniff sich den Schmerz. Mit der Zeit konnte sie das richtig gut und irgendwann tat es auch gar nicht mehr weh. Nach einer kleinen Weile setzt sich Kai wieder neben sie. Sarah dreht sich etwas weg. »Das tut bestimmt ganz schön weh«, sagt er und blickt auf ihr Knie. »Warum kommt der denn jetzt?«, denkt Sarah, aber sie ist nicht mehr so wütend wie vorhin. »Ich verstehe, dass du lieber allein zurechtkommen möchtest. Du hast einen guten Grund dafür. Wenn ich du wäre, würde ich es bestimmt genauso machen.« »Du hast gelernt, Erwachsenen nicht zu trauen, denn die haben dir früher nie geholfen. Sie haben dir Schmerz zugefügt und dich im Stich gelassen. Deshalb hast du gelernt, dir selbst zu helfen. Das war eine schreckliche Zeit und es ist ganz normal, dass du wütend bist. Es gibt viele Kinder, die so etwas erlebt haben. Es gibt aber auch Erwachsene, die anders sind, denen es wichtig ist, dass es Kindern gut geht. Ich möchte dir gerne helfen, denn du bist mir wichtig. Du bekommst die Zeit, die du brauchst.« »Ach, lass mich«, sagt Sarah leise. Tief in ihr drin weiß Sarah, dass Kai es gut mit ihr meint, aber das kann sie noch nicht zeigen. Doch was er gesagt hat, ist schön. Jetzt muss sie es nur noch glauben können. Er hat recht. Sie braucht noch etwas Zeit. Aber dann...
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.